Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Sven Wildermann und mir, Jens Bäuerle. Moin Sven, heutiges Thema ist die Rolle des Data Scientisten. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon andere Rollen, wie zum Beispiel die Rolle des Cloud Solution Architekten, genauer beschrieben. Und heute ist die Rolle des Data Scientisten dran. Und ja, Data Scientist heißt also ein bisschen, oder wenn man das Wort übersetzt, ist es ja so ein bisschen wie Datenwissenschaftler. Aber was macht denn ein Data Scientist überhaupt den ganzen Tag? Und wenn man auch so ein bisschen überlegt, gab es die Rolle früher überhaupt schon? Ich glaube nämlich nicht.
Ja, ist, glaube ich, zumindest in den meisten Unternehmen eine verhältnismäßig neue Rolle, gerade eben in den Zeiten, in denen jetzt das Datenwachstum im Prinzip reingekommen ist, also immer mehr Geräte und Dinge, aber auch Systeme einfach immer mehr Daten generieren, braucht man natürlich auch Leute, die sich mit diesen Daten eben beschäftigen und eben was rausmachen. Und der Data Scientist, ja, der arbeitet entweder in einer BI, also Business Intelligence Abteilung, oder ist auch häufig in den jeweiligen Fachabteilungen mit integriert und arbeitet dort praktisch den Mitarbeitern da eben zu. Also kann auch praktisch häufig einer Führungsperson eben zuarbeiten, um eben Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen. Und arbeitet ja auch dann häufig sehr interdisziplinär. Also es geht eben darum, mit unterschiedlichen Abteilungen zu arbeiten, häufig auch eben sehr eng mit den anderen Datenverantwortlichen im Unternehmen, aber eben auch mit Entscheidungsträgern. Und das fängt eben an mit den Sammeln von Daten, also zu schauen, bekomme ich die richtigen Daten, die ich brauche, um Informationen zu generieren, die ich haben möchte. Dann im Prinzip sich die Daten genauer anzusehen. Da spricht man von der Datenexploration und dann auch der Visualisierung, beispielsweise mit Power BI oder auch direkt in Python oder Tableau oder anderen Dingen. Das kann auch Teil des Jobs eines Data Scientisten sein. Und dann ja die Daten auch weiter zu analysieren und auch häufig eben Machine Learning Modelle eben darauf zu modellieren, zu bauen, zu schauen, welche Daten brauche ich eigentlich dafür, um ein gutes Machine Learning Modell zu entwickeln, was vielleicht eine bestimmte Vorhersage in meinen Unternehmensprozessen eben macht, diese Modelle auch zu validieren, weiterzuentwickeln, zu schauen, passt das, habe ich einen sogenannten Data Drift drin, also werden meine Modelle vielleicht schlechter, weil sich die Daten im Unternehmen verändern, und dann auch die Ergebnisse immer wieder zu interpretieren. Also man kann dann häufig nicht einfach das irgendwem geben, sondern muss dann der Fachabteilung natürlich auch helfen, die richtigen Schlüsse dann eben zu ziehen und die Ergebnisse richtig zu interpretieren. Deshalb braucht man eben auch einen gewissen stochastischen Background. Also Statistik, Stochastik macht schon viel Sinn, sich beides vorher mal irgendwie angeschaut zu haben. Und das sind eben nicht selten auch Mathematiker oder andere, die viel mit Statistik oder der Theorie zur Statistik, der Stochastik eben gearbeitet haben. Und ja, dann eben ganz viel Kommunikation in unterschiedliche Abteilungen eben rein und ja, immer wieder häufig auf unterschiedlichsten Projekten arbeiten, fortlaufende Verbesserungen von den Machine Learning Modellen und ist häufig so ein bisschen am Zahn der Zeit drin. Und genau, die Stellen gibt es fast mittlerweile überall, egal ob es jetzt ein Beratungsunternehmen ist, in dem ich ja auch schon gearbeitet habe und da auch eng mit Data Scientisten zusammengearbeitet habe. Ich selbst war aber eher so als Daten-Engineer praktisch da unterwegs oder eben auch direkt in den Konzernen, direkt in den Abteilungen. Also sehr, sehr bunt eigentlich. Was stellst du dir denn unter Data Scientisten vor oder wie sind deine Berührungspunkte? Wie ist das für dich?
Ich finde deine Erklärung schon ziemlich gut. Ich würde da aber ein bisschen unterscheiden zwischen größeren Enterprises, also größeren Kunden und kleineren Unternehmen oder ja, größeren Unternehmen und kleineren Unternehmen, weil wenn man wirklich große Data Science Projekte hat, dann gibt es innerhalb in dem Data Science Prozess auch mehrere Rollen, die da involviert sind. Beispielsweise auch der Data Engineer, den wir schon beschrieben haben, oder auch dann der Data Scientist, der wirklich nur dafür verantwortlich ist, dieses oder die Modelle, also anhand den Daten ein Modell zu bauen. Und beispielsweise gibt es dann aber auch ein Machine Learning Engineer, der dann dafür zuständig ist und verantwortlich ist, dieses Modell in Produktion zu bringen. Und dann auch beispielsweise auch dafür verantwortlich ist, wenn ein Data Drift stattfindet oder auch beispielsweise sich irgendwas ändert, das Modell nicht mehr so gut performt, die Genauigkeit nicht mehr so gut ist, dann beispielsweise eine automatische Pipeline laufen zu lassen, um ein Retraining anzustoßen. Deswegen würde ich da einfach so ein bisschen unterscheiden. In größeren Unternehmen hat man einfach komplett verschiedene Rollen innerhalb von dem ganzen Machine Learning Lifecycle. Und natürlich richtig, in kleineren Unternehmen oder auch Startups macht genau das alles der Data Scientist. Und genau wie du es auch richtig beschrieben hast, dass die meiste Arbeit liegt darin, die Daten zu reinigen oder erstmal sich Gedanken zu machen, okay, woher bekomme ich denn überhaupt die Daten? Und das hast du ja auch schon erwähnt, dass viel Kommunikation auch mit verschiedenen Abteilungen stattfinden muss. Wo sind die Daten, in welchen SAP-Systemen? Und da ist natürlich dann auch ziemlich wichtig, wie gut ist denn überhaupt meine Datenplattform oder wie gut hat man denn die Datenplattform konzipiert? Und weiß man denn überhaupt, wo es welche Daten gibt oder weiß man überhaupt, welche Daten überhaupt vorhanden sind? Genau solche Sachen sind dann enorm wichtig für die Effizienz. Sonst sitzt man als Data Scientist da und sucht Wochen, Monate lang die Daten zusammen. Und wenn man dann mal den Business Case für dieses Machine Learning Projekt berechnet, ja, kommt man einfach direkt ins Negative und man hat einfach kein Business Case mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig in dem Prozess. Und natürlich, wenn man so ein bisschen auch in die Skills reinschaut oder in die Expertise, was so ein Data Scientist denn können muss. Die meisten Data Scientisten haben einen Background, also sind Statistiker, Mathematiker oder auch manche haben auch Physik studiert. Natürlich, ich habe beispielsweise im Master, mein Studiengang hieß auch Big Data. Wir haben auch per Hand verschiedene Algorithmen und neuronale Netze mal oder zum Beispiel das Backpropagation mal berechnet. Genau, aber die meisten haben wirklich einen guten Skill, um die ganzen Algorithmen auch zu verstehen, um diese auch anzuwenden, weil es geht auch häufig dann wirklich darum, ins kleinste Detail, wenn es zum Beispiel bei Use Cases wirklich um 1-2% oder um die 0,1% Genauigkeit, wenn es darum geht, diese Modelle dann zu verbessern, sind genau diese Leute gefragt, um genau das dann auch aus den Modellen, aus dem Modelltraining dann rauszuholen.
Ja, was, glaube ich, auch häufig unterschätzt wird, ist diese Domain-Expertise erstmal bezüglich der Daten aufzubauen. Also, dass es erstmal darum geht, was bedeuten diese Daten denn überhaupt und was genau will ich herausfinden? Beispielsweise, wenn man eine Kündigungswahrscheinlichkeit berechnet, dann muss man sich mit der Fachabteilung erstmal einig sein, was ist denn überhaupt eine Kündigung und wann kommt der User vielleicht nicht wieder? Das ist ja nicht überall ganz klar, dass irgendwie der Kunde eine Kündigung schreibt, sondern vielleicht bin ich jetzt ein Online-Shop und der hat einfach 3 Monate nichts gekauft oder 6 Monate nichts gekauft oder 12 Monate nicht. Irgendwann würde ich dann das als Churn bezeichnen und da muss sich der Data Scientist, der braucht halt eine harte Definition, damit er dann auch seine Modelle entsprechend anpassen und trainieren kann und da eben dafür sorgen kann, dass er die Daten auch richtig darstellt. Wenn da auf unterschiedlichen Definitionen gearbeitet wird, dann wird es auch schwierig. Und das führt dann auch häufig dazu, dass gerade wenn Unternehmen so Abteilungen aufbauen und vielleicht die ersten Data Scientisten in einem Unternehmen anfangen, dass dann erstmal angefangen wird zu definieren und zu schauen, was ist denn überhaupt eigentlich was und wovon sprechen wir eigentlich und sind wir uns eigentlich alle sicher, dass wir alle das Gleiche meinen. Und genauso habe ich auch schon häufig Data Scientisten gesehen, die natürlich trifft das jetzt auch eher auf die kleineren Unternehmen zu, die sind dann häufig auch maßgeblich daran beteiligt, eine Infrastruktur mit aufzubauen und die richtigen Tools auszuwählen, mit denen sie dann eben auch arbeiten können. Also dann geht es dann vielleicht darum, ein Microsoft Synapse oder Microsoft Fabric oder ein Databricks oder ein Snowflake aufzusetzen und dafür zu sorgen, dass ich eben überhaupt eine Umgebung habe, auf der ich performant arbeiten kann. Die Zeiten, an denen die Data Scientisten das alles lokal auf ihren Notebooks gemacht haben und einfach einen dicken Rechner dahingestellt bekommen haben mit viel CPU und viel RAM, die sind zum Glück auch weitestgehend vorbei, weil das eben das interdisziplinäre Arbeiten und auch irgendwie über unterschiedliche Teams hinweg Das ist dann natürlich extrem schwierig, wenn immer alles auf dem lokalen Rechner nur läuft und nicht irgendwo zentral verfügbar ist. Also das sieht man zum Glück immer weniger. Aber es ist auf jeden Fall auch Teil des Jobs und ja, ich will nicht ausschließen, dass der ein oder andere natürlich auch immer noch gerne lokal erstmal anfängt, etwas zu analysieren.
Ja, das glaube ich auch, dass viele noch, oder das sehe ich auch ehrlich gesagt bei meinen Kundenprojekten, dass man doch häufig anfängt, lokal die Jupyter-Notebooks rauszuholen und sich dann doch aus irgendwelchen Quellsystemen die CSV-Dateien zu exportieren und dann in den Jupyter-Notebook wieder rein importiert. Aber natürlich, wenn man dann wirklich mal fürs Experimentieren ist, das vielleicht noch okay. Aber wenn es dann wirklich mal, wenn dann ein größerer Datensatz auch mal zum Einsatz kommt oder wenn man beispielsweise auch mit Videos, Bildern, ja, einfach mit unstrukturierten Daten was oder Modelle trainiert, dann reicht der lokale Rechner auf keinen Fall mehr aus. Und wenn es dann vor allen Dingen dahin geht, wenn man Machine Learning-Modelle auch in Produktion nimmt, also wenn man beispielsweise verschiedene Pipelines auch entwickelt, dann ja, braucht man oder kann man, muss man irgendwelche Cloud-Technologien nutzen, ob es jetzt Azure, AWS oder auch die Google Cloud-Plattform ist. An sich ist das Konzept relativ immer oder ist es ähnlich. Die verschiedenen Cloud-Anbieter bieten da einfach verschiedene Tools an, um den Prozess zu unterstützen und um einfach zu helfen.
Genau, nicht selten, wie du schon gesagt hast, sind Data Scientisten, haben einen Background irgendwie in Mathematik oder Physik, also irgendwas Naturwissenschaftliches studiert. Ist auch, können manchmal auch Wirtschaftswissenschaftler sein, die einen großen Hang zu Statistik haben. Auch das sieht man immer wieder. Und ganz häufig sieht man auch Softwareentwickler, also Leute, die ja viel im Bereich Softwareentwicklung unterwegs waren, sowieso gerne sich mit Programmcode auseinandersetzen und denen dann der Einstieg häufig recht leicht fällt, weil natürlich ich als Data Scientist schon auch viel mit Python, R, vielleicht MATLAB, Spark, solchen Frameworks natürlich und Programmiersprachen viel dann irgendwie zu tun habe und solchen Tools dann eben entsprechend arbeite. Also das sieht man schon häufiger. Und was ich auch immer mehr sehe, ist tatsächlich Quereinsteiger, weil Data Science einfach ein Boom-Job ist und sehr viele Leute sich da, glaube ich, auch sehen und Lust haben, in den Bereich halt entsprechend einzusteigen. Und es gibt auch immer mehr so, ja, Online-Schulungen und Möglichkeiten in 3 Monaten zum Data Scientist. Und wenn man da sehr ambitioniert ist und vielleicht auch schon Lust hat, mal sehr intensiv 3 Monate was zu machen, da gibt es da einige Angebote und da habe ich auch schon Leute persönlich kennengelernt, die da schon viel auf die Beine gestellt haben. Konkret kenne ich jemanden, der Physik studiert hat und das gemacht hat und gesagt hat, er möchte jetzt in den Bereich Data Science rein, jetzt in der Beratung arbeitet und sogar mal ein eigenes Sprachmodell entworfen hat, was eben aus Deutsch zu Plattdeutsch und Plattdeutsch Deutsch übersetzen kann und das halt eben selber gebaut hat und das hat das in diesen 3 Monaten eben vor allem gelernt und gemacht. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten und ist, glaube ich, auch ein beliebter Job für Quereinsteiger und vor allem, wenn ich vielleicht auch eine bestimmte Branche schon gut kenne und ich vielleicht weiß, ich will in dieser Branche bleiben, aber mich innerhalb der Branche verändern, dann kann ich vielleicht die Domain-Expertise, die ich habe, egal in welchem Bereich auch immer, ob ich jetzt in der Logistik arbeite oder im Verlagswesen, es kann alles sein. Sag, da will ich jetzt weiterarbeiten, will meine Domain-Expertise weiter nutzen, aber eben jetzt als Data Scientist. Ich glaube, dann kann das ein guter Karrierepfad sein, weil eben dieses Domain-Wissen, das ist ja nicht weg und das werde ich halt immer wieder brauchen. Das ist im typischen Onboarding von einem Data Scientist wahrscheinlich mit das Aufwendigste. Es sind nicht unbedingt die Tools und die Technik, sondern das ist eher zu verstehen, was macht eigentlich das Business, in dem ich hier arbeite und was genau ist eigentlich die tatsächliche Herausforderung. Siehst du das ähnlich oder würdest du das andersrum gewichten?
Nee, auf jeden Fall. Das ist auch ich würde sagen, nicht die größte Challenge, aber es ist wirklich der wichtigste Punkt am Anfang, erstmal den Use Case oder die Prozesse dahinter auch zu verstehen, warum braucht man das überhaupt und welche Variablen spielen überhaupt auf das Ziel ein. Wenn man jetzt zum Beispiel mal sich überlegt, man hat ein Forecasting, Beispielsweise jetzt ganz einfach bei Supermärkten, wie viel Gurken brauchen wir denn nächste Woche, am nächsten Tag und so weiter. Da muss man sich ja schon erstmal überlegen, okay, von welchen Faktoren hängt dieses Szenario jetzt ab? Und da gibt es natürlich noch viel komplexere Situationen in der Produktion, in der Logistikbranche, in der ja kompletten Supply Chain oder ja, durch alle Branchen und Abteilungen hinweg. Und dann ist natürlich wichtig, genau diese Variablen auch oder genau zu verstehen, was beeinflusst jetzt eigentlich meine Zielvariable, also mein Punkt, den ich überhaupt vorhersagen will, durch welche Faktoren wird diese Variable denn überhaupt beeinflusst? Und genau sowas muss ich natürlich immer berücksichtigen und dafür brauche ich auch das Domainwissen und ist auch ein wichtiger oder ein essentieller Teil, damit man sich auch ja immer mit den Fachabteilungen dann auch austauscht.
Ja, ich glaube auch, dass die Theorie und die Praxis da wie immer häufig sehr weit auseinandergehen kann. Und gerade wenn halt jemand eher alleine in einem Team als Data Scientist arbeitet, dann ist das wahrscheinlich von dem Verantwortungsbereich fast schon sowas wie ein Head of Data, der im Prinzip alles im Blick behalten muss und sich um Tools und Prozesse und Operations und alles wahrscheinlich kümmern soll. Aber ja, in den größeren Unternehmen wird immer mehr unterschieden und schaut von Modellentwicklung zu Produktionalisierung tatsächlich, dass man das unterschiedlichen Leuten gibt, was glaube ich auch sehr viel Sinn macht, weil die Anforderungen an die tägliche Arbeit dann doch recht unterschiedlich sind.
Ja, ist auch ziemlich komplex, weil du hast ja, wenn man mal schaut, so ein Data Scientist, der muss sich wirklich auch up to date halten, was für Algorithmen sind denn gerade aktuell oder was gibt es denn für Algorithmen? Ich denke mal, die werden viel Paper auch lesen, um beispielsweise irgendwelche Verbesserungen mitzubekommen auch. Und wenn beispielsweise jetzt der Data Scientist auch dieses Modell in Produktion bringen würde, müsste der Data Scientist auch sich Technologien wie Kubernetes oder Containertechnologien beispielsweise oder auch irgendwelche, ja, API-Schnittstellen an sich, solche Technologien auch mit anschauen. Und ja, der Tag hat nur 24 Stunden und es funktioniert einfach nicht, dass man so komplett die komplette Palette abdecken kann. Deswegen macht diese Trennung auch wirklich Sinn, wenn man das Budget hat, aber trotzdem sieht man häufig in kleineren Unternehmen, dass der Data Scientist einfach alles macht.
Ja, super. Dann danke ich dir für diese doch nicht mehr ganz so kurze Folge zu der Jobbeschreibung eines Data Scientisten oder einer Data Scientistin. Genau. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche allen einen schönen Abend.
Ja, danke dir, Sven. Und wie immer bei Fragen und Anregungen einfach eine Mail an info@audiodatei.de oder auch über unseren Instagram-Kanal. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Bitte, bitte, bitte.